Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem KU-Podcast. Hier sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus dem Krankenhausmanagement zu aktuellen Themen der Gesundheitsbranche. Wir möchten dabei auf den jeweiligen Schwerpunkt unseres Fachmagazins KU Gesundheitsmanagement näher eingehen. Und zwar kurz, knackig und leicht verständlich. Die KU Gesundheitsmanagement verleiht jedes Jahr die KU Awards, mit denen herausragende Projekte im Krankenhausmarketing ausgezeichnet werden, die innovative Wege beschreiten, um den aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen zu begegnen. Die Gewinnerin aus dem Jahr 2024 der Kategorie Patientenkommunikation war die Uniklinik RWTH Aachen, vertreten durch Dr. Matthias Brandstätter, Leiter der Unternehmenskommunikation. Ich, Birgit Sander aus der KU-Redaktion, spreche mit ihm über das Gewinnerprojekt, die Digitale Patientenakademie der Uniklinik RWTH Aachen. Herr Dr. Brandstätter, was ist die Digitale Patientenakademie und welches Ziel verfolgt sie?
Hallo Frau Sander. Vorab vielen Dank für die nette Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Vielleicht kurz vorweg, ich hatte in den letzten Jahren immer so eine Art Störgefühl in der Klinikkommunikation und im Patientenmarketing, dass ich immer das Gefühl hatte, wir sagen eigentlich den falschen Menschen die richtigen Dinge. Das heißt, wenn man vor ein paar Jahren sich auch die Kommunikation und das Marketing in deutschen Krankenhäusern angeschaut hat, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, wir sprechen permanent zu Patienten. Die meisten Leute, die von uns lesen und hören, vielleicht auch Medien konsultieren, sind ja noch keine Patienten. Also das sind ja erstmal primär Menschen, die sind an Gesundheit interessiert und ich glaube, keiner von denen, der halbwegs normal drauf ist, möchte ins Krankenhaus, wenn er sich nicht krank fühlt, also nichts mit uns zu tun haben, aber wir texten sie permanent voll. Wenn sie dann aber im Krankenhaus sind, dann fehlen viele dieser Informationen für diese Leute tatsächlich, weil die haben ja einen unheimlichen Aufklärungs- und Informationsbedarf. Und unsere Idee war dann zu sagen, wir teilen das ein bisschen. Es gibt die reguläre Gesundheitskommunikation, die richtet sich an Leute, die noch kein Patient sind. Da geht es um Prävention und all die ganzen anderen Themen. Wie bleibe ich auch gesund? Was ist Gesundheit? Vielleicht auch, wie geht Medizin? Und es gibt die Patienten. Und wenn sie dann tatsächlich Patient sind, bedeutet, sie haben das Vorhaben, zu uns ins Haus zu kommen oder sie haben schon einen Termin oder sie haben schon eine Waage. Keine Ahnung, was für ein Problem sie haben. Dann haben sie einen hohen Informationsbedarf und der ist auch raum- und zeitunabhängig. Also da reicht es manchmal nicht, dass ihnen ein Arzt das erklärt und sie sich den Moment vielleicht nicht wirklich merken können. Sie möchten das mit jemandem nachbesprechen, Familie, Freunde, Angehörige. Und unsere Idee war, wir wollen so eine Art Wikipedia der Medizin zutage bringen für die Leute, die wissen, welches Problem sie haben oder die sich im engeren Sinne über eine Erkrankung, eine Therapie oder eine Diagnostik informieren möchten und das auch gern vielleicht häufiger hören wollen und es idealerweise in Ton und Bild möchten. Nicht nur lesen, sondern auch sehen und es erklärt bekommen. Und das war die Idee dahinter.
Können Sie den Shared Decision Making Ansatz der Akademie ein bisschen näher beschreiben?
Also die Idee des Shared Decision Making ist zu Deutsch gemeinsame Entscheidungsfindung, ist, dass man die Idee hat, dass man als Arzt, der ich ja nicht bin, ich bin einfach nur Geisteswissenschaftler, aber als Arzt, als Behandler einen Patienten vor sich hat, der quasi, auf Augenhöhe ist er nie ganz, weil er natürlich kein Fachexperte ist, aber der erstmal informiert ist, der eine Grundinformation und eine gesättigte Information über sein Krankheitsbild hat, über die möglichen Therapiemöglichkeiten. Das heißt, der braucht erstmal ein gewisses Wissen. Dann muss man gemeinsam mit dem Patienten im zweiten Schritt die Präferenzen eruieren. Was möchte der Patient? Wie intensiv will der behandelt werden? Das ist, glaube ich, auch ein Ansatz der modernen Medizin, dass man herausgefunden hat, jede Intervention hat auch immer irgendeine Folge. Die muss gemeinsam mit dem Patienten besprochen werden und dass man dann auch gemeinsam auf aufgeklärter Basis eine Entscheidung trifft, wie es weitergeht. Das kann manchmal auch sein, vielleicht nicht alles zu machen, was möglich ist. Manchmal sich vielleicht für eine konkrete Therapierichtung zu entscheiden. So oder so, es geht nur dann, wenn Sie jemanden vor sich haben, der weiß, was er hat und der weiß, was möglich ist. Und dass ihm das in einer Art und Weise auch in der Sprache vermittelt wurde, die er oder sie versteht.
Können Sie vielleicht auch kurz erklären, wie die Inhalte für die Akademie eigentlich entstehen?
Also am Anfang haben wir uns erstmal überlegt, wenn Sie so eine Art Wikipedia der Medizin entwickeln wollen, was ein bisschen schlagwortartig oder holzschnittartig ist. Aber erstmal brauchen Sie ein Grundgerüst von ein paar Einträgen oder Videos oder Artikeln, ne? Also als wir angefangen haben, waren es 3 oder 4 und wir haben gesagt, das können wir noch nicht online stellen, weil das trägt noch so ein bisschen das Muttermal der Erbärmlichkeit. Wenn wir damit nach außen gehen, dann wird jeder sagen, das ist ja noch gar nichts. Das heißt, wir haben erstmal ganz viel gesammelt und wir haben in den einzelnen Kliniken gefragt und haben gesagt, was sind typische Behandlungsbilder, die ihr so habt? Was sind typische Fragen, die Patienten an euch herantragen? Wo seht ihr einen hohen Informationsbedarf? Und dann haben wir erstmal ganz viel recherchiert und haben dann festgestellt, gut, in der allgemeinen Chirurgie wird es das sein, in der Gastroenterologie werden es diese Themen sein. Dann haben wir die untereinander aufgeteilt und haben erstmal viel gefilmt und sind dazu ins Studio gegangen. Und als wir so 20, 30 hatten, haben wir so langsam gesagt, okay, wir trauen uns das mal auch online zu stellen und zu gucken, was da mit passiert. Und welches Ergebnis damit zustande kam. Und als wir das dann gemacht haben, sind auch die Kliniken von sich aus an uns rangekommen und haben gesagt, na, aber ich hätte noch das und das und das Thema, das sollten wir vielleicht auch noch machen. Und so haben sich so langsam die Lücken ein wenig gefüllt. Und jetzt mittlerweile es sind deutlich über 100 Videos, die wir da drin haben. Das heißt, für viele gängige Erkrankungen haben wir schon entsprechende Videos vorbereitet. Ist wie so eine Art Landkarte der Medizin, wo Sie einfach eintauchen können. Sie müssen jetzt auch nicht schwer erkrankt sein, um das zu haben. Es kann auch einfach mal sein, wenn man sich ein gutes Bild über etwas machen möchte oder ein Kollege oder ein Freund oder Bekannter hat einem erzählt, was er hat und man möchte das mal aus erster Hand hören. Ich glaube, was wir immer vergessen, ist, dass die Ressource Facharzt für viele Menschen extrem schwer zu erreichen ist. Wenn Sie zu Niedergelassenen gehen, dann wird das ja in Minuten bemessen, ne? Meistens werden Sie beim guten Tag sagen, in den Raum reingezogen. Sie kriegen quasi Ihre Therapie und dann werden Sie auch direkt wieder ausgeleitet. Und ich glaube, dass jemand sich so 10, 15 Minuten Zeit nimmt, einem das ganz geduldig zu erklären. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Novum an der ganzen Geschichte.
Wie leicht oder wie schwierig war es denn, die Chefetage von dem Projekt zu überzeugen?
Chefetage ist bei uns immer zweierlei. Es ist einerseits der Vorstand, der war eigentlich ganz insofern sehr wohlgestimmt, weil es kostenneutral ist. Wir haben das alles mit Bordmitteln gemacht. Also wir sind jetzt nicht hingegangen und haben gesagt, wir hätten gerne dieses Projekt und wir bräuchten dafür die Summe 150.000 Euro, sondern wir haben gesagt, nein, wir können das selber filmen, wir können das selber herstellen, wir können es selber schneiden und produzieren. Wir schaffen damit die Strukturen und die Ressourcen, die wir dafür brauchen. Und in der Uniklinik hat man immer den Vorteil, dass die handelnden Personen es ja eigentlich gewöhnt sind, vor vielen Leuten zu sprechen, weil die alle eng in der Lehre involviert sind. Das heißt, ich hatte so ein bisschen das Glück, und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich didaktisch aufgeräumten Menschen begegne, die wissen, wie es ist, wenn man einen Sachverhalt einem Publikum näher bringt und es vielleicht auch so näher bringt, dass es jemand anders versteht, der es vielleicht noch nicht erklärt. Ich glaube, das tun auch viele Ärzte im Allgemeinen, wenn sie ein paar Jahre Berufserfahrung dabei haben. Aber so eine gewisse Lust und Laune, das zu machen, vielleicht nicht bei jeder einzelnen Person, aber bei der überwiegenden Mehrzahl der Leute, mit denen wir es zu tun hatten, die haben wir schon spüren dürfen. Und im Prinzip habe ich dann fast das Gefühl gehabt, das sind die heimlichen Macher der digitalen Patientenakademie, weil ohne die würde ja auch gar nichts funktionieren, ne? Also das sind quasi die Ärztinnen und Ärzte, die sich und ihr Fachgebiet dargestellt haben. Manchmal haben wir auch 2 Anläufe genommen, aber die das auch gerne gemacht haben und die auch Lust hatten, unser Haus so nach außen zu repräsentieren. Da sind wir sehr dankbar.
Und neben dem Vorstand gab es noch jemanden, den Sie überzeugen mussten?
Wir haben es im Team ein bisschen diskutiert, weil es natürlich ein dickes Brett ist, wenn Sie sagen, wir machen jetzt mal so eine Patientenakademie und die ist jetzt erstmal Open End, ne? Wir werden jetzt ganz viel filmen. Ich glaube, da bin ich dem Team sehr dankbar, dass die diesen Weg mit uns gegangen sind, weil wir hätten das nicht gehen können, wenn wir nur einen im Team gehabt hätten, der Videos macht. Das war für uns eine Teamarbeit dahingehend, dass alle, die bei uns im Team tätig sind, auch Videos machen und es eine Gemeinschaftsaufgabe geworden ist, zu sagen, ich habe ein Thema, ich schreibe einen Artikel drüber, da kann ich auch noch was für die Patientenakademie zu machen, weil es ein interessantes Thema, da machen wir noch ein Video dazu. Und ich glaube, dieser Angang, auch diesen Antritt bergauf erstmal zu gehen, dass wir eine ganze Zeit lang laufen müssen, bevor man überhaupt irgendwie ein Ergebnis sieht. Das ist auch was, wo ich sagen muss, da bin ich dem Team unheimlich dankbar. Und in dieser Abmischung, das Platz des Vorstands, sich entwickeln zu dürfen, die Kollegen, die ärztlichen Kollegen und auch, es waren ja auch viele andere Bereiche, die daran beteiligt waren, die gesagt haben, machen wir gerne mit. Die ersten wussten ja auch noch nicht, was dabei entstehen würde. Also das ist ja auch Zeit und Mühen, die man macht. Man exponiert sich ja auch, wenn man ein Video von sich machen lässt. Und die Kollegen, die auch gefilmt haben, das so in der Gemengelage, da bin ich eigentlich ganz glücklich. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das mit den Kollegen und Kollegen gemeinsam machen zu dürfen.
Ja, es ist ja wahrscheinlich auch so, dass Sie als Universitätsklinik auch Strukturen und wahrscheinlich auch Kapazitäten haben, die solche Projekte vielleicht auch leichter umsetzbar machen, als es zum Beispiel in kleineren Krankenhäusern der Fall ist. Können Sie vielleicht aber auch den kleinen Häusern was mit auf den Weg geben? Wie groß ist Ihr Team und wie lief die Projektphase und von wie vielen Personen wird die Akademie auch aktuell noch betreut?
Also wir sind im Team selber in der Unternehmenskommunikation jetzt 10 Leute mit mir und meiner Stellvertretung zusammen. Und betreut wird die Akademie im Prinzip dann von 6, 7 Redakteuren, die jetzt über 1,5 Jahre hinweg nicht nur, aber eben auch die Akademie betreut haben. Die haben aber noch viele andere Aufgaben. Wir haben darüber hinaus noch eine kleine Druckerei mit 3 Kollegen und wir haben eine Film- und Fotoabteilung. Die war früher nur eine Fotoabteilung, die haben wir jetzt ein Stück weit auch in eine Filmabteilung umgewandelt. Und da ist auch ein bisschen die Lernkurve, die ich vielleicht auch für kleinere Häuser zeichnen könnte. Ich glaube, große Teams sind nicht automatisch leistungsfähiger, weil wir haben halt auch viele andere Aufgaben, die wir noch zusätzlich betreuen. Und wir haben halt auch 9000 Mitarbeiter und zusammengenommen sicherlich an die 90 Kliniken und Institute und Zentren, wenn ich das alles zusammenrechne. Also das Mehr an Mitarbeitern wird auch relativ schnell in Beschlag genommen durch das Mehr an Aufgaben, was ich so habe oder was wir im Team so haben. Ich glaube, das Erste, was man sagen muss, so ein Video ist nicht ganz so schwer zu machen, wie man denkt. Also wenn Sie einmal einen festen Ablauf haben, die Ärzte, die reden über das, was sie den ganzen Tag aus dem FF heraus können. Das sind alles Fachleute und Experten. Das muss man nicht skripten. Da muss man nur die Fragen vorher hinschicken. Die sind in der Regel, die Ärztinnen und Ärzte, sehr eloquent. Die sind didaktisch gut aufbereitet. Die kennen das auch, Laieninhalte sorgsam zu vermitteln, so dass man es versteht. Da muss man auch nicht viel schneiden und schnibbeln. Und wenn das Format einmal stimmt, dann kann man oftmals so einen Beitrag, wie er aufgenommen wurde, auch fast so nehmen. Ne? Wir haben manchmal ein paar Textfelder noch eingespeist und solche Dinge. Das macht Mühe, auch in der Postbearbeitung, aber nicht so viel wie ein komplettes Video mit Ortswechsel und solchen Sachen. Also da haben wir versucht, die Arbeit schon sehr klein zu halten. Und das Zweite, was ich auch jedem empfehlen kann, wer mit Video arbeitet, braucht ein kleines Studio. Und mit Studio denkt jeder an uns, an so ein Tagesthemen- oder Heute-Journal-Studio. Das ist das nicht nötig. Sie brauchen einen ansehnlichen Hintergrund. Sie brauchen einen Raum, wo die Sachen immer stehen, ohne dass Sie die Lampen und die Tonanlage neu aufbauen müssen. Wenn das alles steht, kann man seriell die Produktion unheimlich beschleunigen, weil man ja nicht jedes Mal irgendwie das Setting auf- und abbauen muss. Also wenn wir jetzt versucht hätten, die Patientenakademie in den Räumlichkeiten der jeweiligen Ärztinnen und Ärzte zu drehen, dann hätten wir das nie geschafft, weil wir hätten das vierfache an der Zeit gebaut, weil wir das alles hätten auf- und abbauen müssen. So funktioniert das. Jetzt sind Räumlichkeiten hier im Haus auch sehr spärlich gesät. Also deswegen bin ich auch den Kolleginnen und Kollegen der Fotoabteilung sehr dankbar, dass sie uns einen ungenutzten Raum, der früher mal ein Büro war, überlassen haben, um dort noch neben dem normalen Filmstudio und Fotostudio noch eine kleine Dependance einzurichten, wo wir auch arbeiten konnten. Das hat die Sache wirklich, wirklich einfacher gemacht. Also ich glaube, man kann das in einem kleineren Rahmen, auch als kleinere Abteilung, mit einem gewissen Angang machen, weil inhaltlich sind die Videos sozusagen, was die Dramaturgie betrifft, nicht komplex. Das, was erzählt wird, ist sicherlich Fachwissen, aber es gibt wenig Schnitte, es gibt keine Szenenwechsel, da kommt keiner die Treppe runter, wir begleiten niemanden in den OP. Also es ist sehr einfach, clean gehalten, damit es sich auch eben gut produzieren lässt.
Und was sagen die Patienten? Bekommen sie Rückmeldung, wie das angenommen wird?
Also erstmal am Anfang haben die gar nichts gesagt. Wir haben uns auch ein bisschen gewundert, weil wir dachten, Und es gibt dann so ein paar Indikatoren, an denen man das dann schon feststellen kann. Das erste ist, dass man sich natürlich die Klickzahlen auf YouTube anguckt. Und da habe ich auch eine eigene Lernkurve gehabt. Es gab Beiträge, die sind 30, 40.000 Mal geklickt worden. Eins zum Beispiel zum Thema Glaukom oder Co., wo ich dann dachte, da habe ich doch gar nichts gemacht. Und ich habe das erst auch überhaupt nicht verstanden. Das ist, glaube ich, ganz stark davon abhängig, in welchen Algorithmus Sie wo reingeraten, wo das Video überall geteilt und gestreamt wird. Dann haben Sie manchmal auch den einen oder anderen Zufallstreffer, wo man wirklich denkt, wow, also da haben wir wirklich was, offensichtlich eine Ader angebohrt, das läuft doch richtig gut. Also ich habe mich erstmal an den Klicks orientiert, habe dann aber auch festgestellt, dass es auch nicht nur der alleinige Gradmesser für ein erfolgreiches Video, weil wenn ich eine sehr spezielle Erkrankung beschreibe, dann habe ich auch gar nicht die Erwartungshaltung, dass ich sehr viele Klicks bekomme oder Views, sondern dann sind manchmal 1000 auch schon eine sehr, sehr auskömmliche Größenordnung. Als nächstes, was ich dann gemerkt habe, ist, dass sie unter den Videos immer mehr Kommentare haben, Nachfragen haben. Also da findet immer mehr Interaktion statt, die sie ja auch irgendwie beantworten müssen. Also das können sie ja nicht alles einfach so auflaufen lassen. Ist jetzt auch nicht jede Frage immer so wahnsinnig ausgereift und reflektiert, aber manche immer wieder dann schon. Da muss man auch mal nachfragen. Und es ist in jedem Fall ein Feedback und es zeigt ihnen, dass sie auf der richtigen, sozusagen, überholspur sind. Und das Dritte ist dann, irgendwann kriegen sie natürlich Wünsche übermittelt. Also dann fängt das Publikum an, ihnen zu sagen, das und das fand ich interessant, aber warum haben sie da und dazu noch nichts gemacht? Und diese drei Feedback-Mechanismen waren schon mal für uns ein ganz guter Gradmesser zu sagen, okay, wir sind da auf der richtigen Spur. Und mittlerweile sind wir so bei 250.000 Views und haben jetzt, glaube ich, echt alles Mögliche durch. Und wir haben schon festgestellt, okay, es ist ein Format, was die Leute sich angucken, was wir auch bei uns in unser Patientenfernsehen, was wir hausintern haben, einstellen können, wo wir ein Feedback bekommen, wo manchmal auch Ärzte sagen, wenn sie jemandem was beschreiben, ich erkläre Ihnen das ganz ruhig, wenn Sie nochmal Lust haben, hier ist ein QR-Code, da können Sie sich das Video angucken. Ich habe da nochmal ein Video zu gemacht, da ist das alles nochmal ganz detailliert beschrieben zum Nachhören. Das ersetzt natürlich nie das ärztliche Gespräch, aber es ist mit Sicherheit besser als eine eigene Google-Recherche, die man macht. Und vor allem hat es den Charme, dass Sie den Behandler auch einmal sehen und die Behandlerin. Sie lernen die Leute ja auch ein Stück weit kennen, das schafft auch Vertrauen.
Planen Sie da noch Weiterentwicklungen oder haben Sie da jetzt noch konkrete Schritte im Sinn, die jetzt noch folgen werden?
Also wir planen tatsächlich, den Ansatz des Shared Decision Making noch weiter auszubauen. Also wir sind gerade zum Beispiel dabei, mit unserer Klinik für Urologie für bestimmte Krankheits- und Behandlungsgebiete tatsächlich auch punktgenau Videos zu produzieren, die auch richtig in den Behandlungsalltag der Ärzte eingebunden werden. Also wenn Sie ein Prostatakarzinom haben, haben Sie ja verschiedene Behandlungswege. Das ist mittlerweile auch recht gut untersucht, wo die Vor- und Nachteile dabei liegen. Aber da hat der Patient eine sehr hohe Entscheidungsvarianz, muss auch gut aufgeschlaut werden. Und da leisten wir jetzt tatsächlich ganz eng mit der Klinik gemeinsam einen Beitrag und versuchen am richtigen Punkt mit den Ärztinnen und Ärzten gemeinsam punktuell Videos für die jeweilige Entscheidungsfindung innerhalb des therapeutischen Prozesses auch zu produzieren. Auch da ersetzt es nicht das ärztliche Gespräch, sondern man sagt, ich sage Ihnen das jetzt einmal, aber wie immer, wenn man das einmal hört, als Laie kann man sich nicht alles merken. Und da sind jetzt auch die Videos, die wir dann dafür erstellen, sehr, sehr genau an dem Bedarf entlang komponiert. Das ist dann nicht nur ein allgemeines Wissen, sondern ganz konkret auf die Erkrankung, auf den Behandlungsschritt austariert. Ich glaube, dass das ein Stück weit auch im Rahmen der personalisierten Patientenführung, die wir nicht auch jetzt zuletzt über die Patientenportale, die wir demnächst alle sehen werden, ein Prozess sein wird. Ich glaube, das ist unumgänglich, dass man den Patienten zur richtigen Zeit mit der richtigen Information abholt, auch begleitet, auch betreut und dann mit ihm gemeinsam den nächsten Schritt geht. Und ich glaube, so persönlich darf ich sagen, ich habe über YouTube gelernt, meine Krawattenknoten zu binden damals. Also das ist ein steter Begleiter in meinem ganzen Leben gewesen. Und ich habe es heute öfter noch, dass ich bei vielen Sachen einmal denke, ah, da gibt es doch bestimmt ein Tutorial, das gucke ich mir mal an. Man muss immer überlegen, das ist keine ärztliche Behandlung, die dort stattfindet. Natürlich nicht, es ist nur Infotainment. Aber ein gutes Infotainment von Behandlern, die sozusagen eine medizinische universitäre Expertise haben, die das sozusagen im Allgemeinen ganz gut erklären können. Und da kann man dann als Patient auch für sich, für den jeweiligen eigenen Behandlungsschritt oder den Behandlungsprozess auch die entsprechenden Informationen draus ziehen. Ist mir immer noch lieber, die Leute konsultieren das als die Apothekenumschau, Dr. Google oder jetzt das echte Wikipedia und ziehen vielleicht die falschen Schlüsse daraus oder künftig ChatGPT.
So. Ja, Herr Dr. Brandstätter, vielen Dank, dass Sie uns dieses spannende Projekt aus der Klinik vorgestellt haben.
Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank dafür, dass ich das bei Ihnen einmal darstellen durfte und hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Sander.
Ja, toll. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem KU-Podcast. In der nächsten Folge widmen wir uns wieder einem spannenden Thema aus dem Gesundheitsmanagement.